Gut, man darf nur reinkommen. Und herzlich willkommen zur zweiten Einheit. Anker in der Zeit. Die Aufgabe eines Ankers ist es, sich in einem festen Grund fest zu verhaken, über ein Tau, eine Kette, das Schiff stabil zu halten, am Ort zu halten, das sonst von der Strömung fortgerissen würde. Anker in der Zeit, die Zeit ist ständig im Fluss, sie ist ständig im Vergehen, sie läuft uns davon und wir vergehen mit ihr. Und wenn wir verankert sein wollen, dann geht es nur unter Ewigkeit, weil die bleibt und weil die nicht vergeht. Es gibt im Hebräerbrief eine interessante Stelle etwas später, im Kapitel 12. Ich finde das ein sehr aufregendes Kapitel. Da wird zunächst mal gesagt, wir haben jetzt schon einen Zugang zur himmlischen Welt. Wir gehören schon dazu. Zugang, da werden die ganzen Engel und Geister der vollendeten Gerechten und was da alles aufgezählt wird. Und dann wird gemahnt, hört auf das, was dort gilt und was dort gesagt wird, denn es wird alles erschüttert, was erschüttert werden kann. Alles Geschaffene, Gemachte wird verändert, wird verwandelt, wird umgestellt. Nur das, was nicht erschüttert werden kann, wird bleiben. Steht da. Man muss uns gar nicht wundern, wenn hier Dinge turbulent zugehen. Es steht im Wort. Und dann heißt es weiter, wir sind dabei, ein unerschütterliches Königreich zu empfangen, nämlich Gottesreich, ein unerschütterliches Königreich. Wir sind dabei, es zu empfangen. Wir haben schon den Draht dorthin. Und dann heißt es, für diese Gnade lasst uns dankbar sein und für Gott da sein und ihm dienen, so wie es ihm gefällt und wie es dem höchsten Respekt vor ihm entspricht. Ich habe das mal ein bisschen moderner übersetzt, die Furcht Gottes spielt da eine Rolle. Ja. Also, Anker in der Zeit, es ist wichtig und es ist möglich, jetzt schon in der Ewigkeit verankert zu sein, weil wir schon Zutritt dorthin haben. Jesus ist schon dort und wir haben einen Draht zu ihm, er ist schon in der Ewigkeit und eigentlich sollen wir diesen Zugang nutzen. Machen wir zu wenig, verstehen viel zu wenig von, es wird kaum verkündigt, wir erleben es kaum, aber es ist vom Wort her möglich. Jesus hat uns diesen Weg eröffnet. Wer sich in der Ewigkeit verankert hat, der hat auch alle Zeit der Welt. Er muss ihr nicht mehr hinterherrennen. Wer Ewigkeit hat, muss nicht der Zeit hinterherrennen. Das wäre Quatsch. Er muss auch keine Angst haben, hier etwas zu verpassen. Er weiß, es kommt noch so viel, es kommt sowieso noch das Allerbeste. Ich muss hier nicht auf Krampf und auf Teufel komm raus, buchstäblich, so machen wir das, auf Teufel komm raus, alles hier rausholen. Und dann geht alles kaputt und wir wundern uns. Das hat jemand, der in der Ewigkeit verankert ist, überhaupt nicht mehr nötig. Theoretisch und praktisch hätte er nicht mehr Hektik nötig. Kommt da morgen nochmal drauf. Ich kenne Hektik sehr gut, aber wenn ich in diesem Augenblick in der Ewigkeit verankert wäre, alle Zeit der Welt hätte, und Gott hat die übrigens auch, er konnte bei dem Mose warten, bis der 80 war, bis er dem mal die Spur gesetzt hat und so. Gott hat Zeit. Dann müssen wir nicht mehr hektisch sein. C.S. Lewis hat mal gesagt, ziele auf die nächste Welt und du wirst diese Welt dazu bekommen. Zielst du aber nur auf diese Welt, wirst du keine von beiden bekommen. Der hat dort was verstanden? Ich lese das nochmal. Ziele auf die nächste Welt und du wirst diese Welt dazu bekommen. Zielst du aber nur auf diese Welt, wirst du keine von beiden bekommen. Eng verwandt ist Jesus, wenn er sagt, sorgt euch nicht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, der Rest wird euch dazugegeben. Ja, das ist dasselbe Prinzip. In der Ewigkeit verankert sein kann ich über Jesus, der schon dort ist und auf mich wartet. Und zu dem ich eine feste persönliche Verbindung habe. Alles zwischen Gott und mir ist durch Jesus geklärt und gut. Das meint, Jesus ist der hohe Priester, der uns vor Gott vertritt. Nochmal Hebräer 6, diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker für unsere Seele, der hineinreicht bis in das Innerste des Heiligtums, das hinter dem Vorhang ist, wohin Jesus für uns vorausgegangen ist als Vorläufer und Wegbereiter. Er ist der Hohepriester geworden in Ewigkeit. Oder nochmal nach der Basisbibel. Die Hoffnung ist für unser Leben wie ein sicherer und fester Anker. Er reicht hinein bis ins innerste Heiligtum hinter dem Vorhang. Dort ist Jesus als Wegbereiter für uns eingezogen. Er ist zum Hohepriester geworden für alle Zeit. Ich weiß jetzt nicht, ob von den Gesprächsrunden ja noch Fragen offen sind, wo ihr sagt, das möchte jetzt unbedingt noch kommen oder möchten wir noch wissen. Dann wäre Gelegenheit, das jetzt noch zu sagen, sonst mache ich hier noch ein bisschen weiter. Wir wollten jetzt nicht Gruppenberichte und so, das ist Quatsch. Man muss nicht, das hat einen Wert in sich, wenn man miteinander ins Gespräch kommt. Ja, das ist wertvoll an sich. Dann höre ich jetzt erstmal nichts und mache erstmal weiter und wir können hinterher immer noch reden. Okay? Anker in der Zeit. Wir haben das anhand der Bibelstelle besprochen, die klasse Stelle überhaupt dafür ist, dass Anker ein Symbol für uns geworden ist. Hoffnung ist ein sicherer und fester Anker in der Zeit, die im Fluss ist. Natürlich kann ich das Symbol Anker auch noch ganz anders auslegen. Ich finde das gut mit der Bastelarbeit, dass das uns erinnert. Anker in der Zeit kann ja alles sein, worin wir uns festmachen. Worin wir uns festmachen, wenn wir in Gefahr geraten, umzufallen, die Balance zu verlieren, von etwas fortgerissen zu werden oder Schiffbruch zu erleiden im bildlichen Sinne. Vielleicht habt ihr schon Ideen dazu gehabt oder habt dann selber noch, was das alles sein kann. Das kann man sicher eine Woche lang fortsetzen, was das alles sein kann. Ich nenne nur weniges jetzt, was mir gerade noch so aufgeploppt ist. Anker für uns, andere Menschen, Fragezeichen. Andere Menschen können für uns tatsächlich wie ein Anker sein. Ja? Sie sind so stabil, dass wir uns an sie halten können oder dass sie uns halten. Und das ist ein ganz großes Geschenk, wenn wir so etwas haben. Der Ehepartner oder Freunde oder Eltern, manche, wer auch immer. Riesengeschenk und das ist auch, das funktioniert auch. Ich möchte trotzdem zur Vorsicht mahnen, alle Menschen haben Schwächen und können enttäuschen. Und nicht wenige sind schon gescheitert und haben im Glauben Schiffbruch erlitten, buchstäblich, weil sie sich an Menschen gehängt haben, sich in Menschen verankert haben und von ihnen enttäuscht worden sind. Und das können ganz starke geistliche Leiter gewesen sein. Das betrifft auch meinen Seelsorger zum Beispiel, den ich jahrelang hatte. Ja? Und dann erfährt man da plötzlich was und kriegt das überhaupt nicht mehr mit allem anderen zusammen. Und dann kann es sein, wenn ich an diesem Menschen gehangen habe, dass mein ganzer Glaube damit auch zerstört ist. Auch wenn das Christsein ist oder das, das geht gar nicht. Und da erleiden Leute bis heute Schiffbruch, das ist schlimm. Und ich will nichts an dem Scheitern dieser Leiter verharmlosen. Aber es ist auch was schiefgelaufen, wenn sich jemand so an den Menschen gebunden hat, statt an Jesus. Das muss ich auch dazu sagen. Und wenn Jesus seine Gemeinde reinigt, dann gehört auch dazu, dass solche Dinge ans Licht kommen und dass wir dahin kommen, dass wir uns nicht an Menschen, die auch vergänglich sind und Fehler haben, eben, die können erschüttert werden, wir auch, sondern dass wir uns direkt an Jesus hängen. Das ist auch eine starke Mahnung an Jesus, damit will ich das andere nicht in Abrede stellen. Aber dass wir das bitte mithören. Weiß jemand, was genau unter Mitte der Bibel steht? Genau unter Mitte. Ja, und welcher? Welche Verse? Nee, aber kurz daneben. Nee. Ich habe es jetzt nicht überprüft, aber es hat mir jemand alle Verse addiert und dann die Mitte gesucht. Das sind zwei Verse. Psalm 118, Vers 8 bis 9. Doppelt gesagt, damit wir es tatsächlich wenigstens einmal merken. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Das Wort kann auch übersetzt werden mit Loble, mit Freie, mit Freiwilligen, mit Leuten, die Kompetenz haben, die frei sind zu helfen, also die Kompetenz haben. Es ist interessant, dass genau das die Mitte der Bibel ist, und das könnte man tatsächlich auch inhaltlich als Mitte der Bibel nehmen. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten oder Noble, Freie, Freiwillige. Andere Menschen, so dankbar wir für sie sein können und sollen, taugen am Ende nicht als Anker für unsere Seele oder unser Leben, weil sie vergänglich sind und fehlerhaft wie wir auch. Dass wir das bitte mitsehen. Es gibt es auch in der Gemeinde, dass man sich zu sehr an Menschen hängt, in vielfältiger Weise. Trotzdem, wie gesagt, dankbar für jeden, wo wir uns orientieren können und die uns Halt geben. Natürlich gibt es das. Ja? Ich habe ein nächstes Punkt, Gottes ewiges Wort. Jesus sagt mir, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Steht mehrmals in der Bibel. Welchen Stellenwert haben die Worte unserer Zeit in unserem Leben, also was heute so gesagt und gedacht wird? Und welchen Stellenwert hat Gottes Wort oder haben die Worte von Jesus in unserem Leben? Und da ist die große Frage, passen wir die Worte der Bibel unserer Zeit an oder passen wir unser Denken den Aussagen der Bibel an? Passen wir die Worte der Bibel unserer Zeit an? Das macht vorwiegend heute die Theologie und was wir von der EKD und anderen so hören. Oder passen wir das Denken unserer Zeit oder den Aussagen der Bibel an? Und da könnten wir jetzt einige Beispiele mal durchgehen. Wäre auch wieder vielleicht für mehrere Einheiten noch möglich. Ganz am Anfang der Bibel steht, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau oder männlich und weiblich. Man kann noch männlich und weiblich übersetzen. Heute gibt es, ich weiß nicht, wie viele Geschlechter ist umstritten. Die Bibel ist hier sehr eindeutig. Und wir sollten uns auch dort in diesem Wort verankern. Und da sind sich die Bibel und die Biologie eigentlich auch einig. Das heißt nicht, dass es dort nicht auch Probleme geben kann. Natürlich gibt es die. Es gibt genetische Probleme bei manchen, das sind die Ausnahmen, dass dann damit nicht klarkommen. Und es gibt psychische, seelische Probleme, dass man mit dem eigenen Geschlecht nicht zurechtkommt. Das muss man ernst nehmen. Und es ist keiner zu diskriminieren oder zu verachten, der dort ein Problem hat oder nicht zurechtkommt oder sich nicht weiß, wo er hingehört. Er braucht Hilfe, ist auch klar. Und Nicht-Diskriminierung, ist auch klar. Aber daraus dann 70 Geschlechter zu machen oder so, ist erstmal nicht biblisch. Dort gibt die Bibel eigentlich einen Anker, dass wir uns von solchen Modeerscheinungen, die auch wieder vergehen werden, die werden vergehen, abhängig machen, sondern dass wir dort im Wort Gottes verankert bleiben. Oder die Bibel sagt, Offenbarung 11, Vers 18, Gott wird die verderben, die die Erde verdorben haben. Gott wird die verderben, die die Erde verdorben haben. Umweltschutz ist durchaus ein biblischer Auftrag und ist von Anfang der Schöpfung aus, ist das mit drin, bewahren und bebauen und so weiter. Und Gott nimmt das ernst, es ist seine Schöpfung, wenn ich den Schöpfer liebe, werde ich auch die Schöpfung lieben und mit ihr behutsam und liebevoll umgehen. Das ist biblisch. Was jetzt passiert ist, meiner Ansicht nach, ihr könnt mich hinterher steinigen, aber bitte noch leben lassen, dass der Umweltschutz zur Ideologie geworden ist. Und dass er einen absoluten Wert erreicht hat, eigentlich zum Götzen geworden ist. Und was passiert jetzt? Jetzt machen wir die Umwelt im Namen des Umweltschutzes kaputt. Könnte ich jetzt Beispiele nennen. Wir holzen Regenwälder für Biosprit oder keine Ahnung. Also auch naturschutzmäßig, ich bin bei den Ornithologen, was die dann sagen, was die Grünen machen und so. Na, ich bin Naturschutz sehr interessiert, aber wenn was absolut gesetzt wird, vergöttert wird, ein Wert, der eigentlich gut, der berechtigt ist, aber wenn es zur Ideologie wird, zum Götzen, dann bringt es Verderben, was ursprünglich erstmal ein richtiger Ansatz war. Und die Bibel hilft hier, dass wir nicht von jedem Sturm hin und her gerissen werden und sonst wohin treiben lassen, sondern dass wir auch einen festen Standpunkt haben. Thema Endzeit. Jesus nennt eine ganze Menge Dinge, die da abgehen mit Kriegen und Unruhen. Und dann sagt er, wenn das anfängt zu geschehen, dann Kopf hoch, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wenn ich diesen Anker werfe, Gottes Reich kommt, dann weiß ich, dass die Erschütterungen müssen mich dann nicht mehr so erschüttern, wie Hebräer auch schon sagt. Die Bibel stimmt da überein, das wiederholt sich, weil ich meinen Anker in Jesus habe und weiß, mein Herr kommt. Kopf hoch stattdessen. Wir hören morgen noch von Paulus, wie er das praktiziert hat im praktischen Schiffbruch. Man könnte im Nahen Osten eine Krise kriegen, was dort jetzt abgeht. Wenn ich ein paar biblische Klarheiten habe, etwa, dass Gott sein Volk in der letzten Zeit sammeln wird, dass nach Hesekiel 37 das zunächst mal eine äußere Wiederherstellung ist, noch gar nicht die geistliche Erweckung, sondern benehmen sich weiter wie normale Menschen. Wenn ich das mal auch verinnerlicht habe, was das heißt. Wenn ich dann noch sehe, was Sacharja 12 oder 14 sagt oder wie die Welt sich gegen Israel stellen wird insgesamt, dann kann ich das einordnen, was jetzt läuft, dass Leute, die überfallen wurden, plötzlich Verbrecher sind und der Antisemitismus seitdem um zigfaches gestiegen ist, was eigentlich normal gar nicht zu verstehen ist. Wenn ich das Wort Gottes kenne, kann ich die Dinge einordnen und kann auch an einem Standpunkt sicher bleiben. Das jetzt mal so ganz kurz, mich im Wort Gottes verankern, was dort steht. Oder so Worte im Studium hat mich manches durcheinander gebracht. Und auch heute, was politisch abgeht, in der Propaganda und Ähnlichem, dann habe ich bei Hiob mal gelesen, Sein, gemeint ist Gott, Sein ist, wer irrt und irre führt. Aha. Sein ist, wer irrt und irre führt. Dann sind erstmal, ich sag mal, die Irrlehrer und auch die Verführer an Regierungsstelle oder in den Medien auch in Gottes Hand. Er lässt das zu, er hat Gründe dafür, aber die sind in Gottes Hand, das entspannt mich erstmal. Gut, das hat Gott zugelassen, hatte sich was dabei gedacht. Und jedenfalls ist es nicht außer Kontrolle Gottes, ich muss mich davon überhaupt nicht durcheinander bringen lassen. Sein ist, wer irrt und irre führt. Hat mich mal sehr, war mal so ein Anker für mich, als ich so ins Schwimmen kam. Wie komme ich hier noch durch? Wie komme ich hier zurecht? Oder wenn ich sehe, was so, wenn man Nachrichten guckt, ich gucke sie gar nicht mehr, ich lese lieber Zeitung oder suche mir das selber raus, was ich mache, weil das manches nicht mehr aushalte. Gott macht zunichte die Pläne der Völker, der Heiden, aber sein Ratschluss hat ewig Bestand, Psalm 33. Dann weiß ich, gut, die können jetzt viel planen und ankündigen und androhen, was die machen, die Hälfte davon kommt eh nicht, was sie erstmal diskutieren, die können das diskutieren, aber ich weiß, Gott kommt zum Ziel. Und dann muss mich dieses Plan der Völker und was alles so da kommen könnte mit dem Vertrag und mit jedem und was weiß ich was alles, man weiß gar nicht, ob es kommt, aber es wird erstmal diskutiert, alle Welt wird verrückt gemacht. Nee, der Herr macht zunichte den Plan der Völker, aber das Herrnplan, wo Ratschluss bleibt in Ewigkeit. Das ist so ein Ankerwort für mich, wenn ich Nachrichten höre, wenn ich Zeitungen lese, dass ich stehen bleiben kann. Psalm 46, ein feste Burg ist unser Gotteslied. Psalm 2, Völker toben, aber Gott setzt seinen Messias ein. Das sind alles solche Ankerworte, Gottes ewiges Wort. Wenn ich das verinnerliche, wenn ich mich daran halte, dann komme ich auch im Durcheinander dieser Zeit besser zurecht. Mir hilft es. Oder der Heilige Geist sagt, die Bibel ist ein prophetischer Geist. Das heißt, er gibt eigentlich Durchblick. Nicht jeder ist ein Prophet, aber in der Offenbarung heißt, dass die das Zeugnis Jesu haben, dass der Geist der Prophetie. Das heißt, sie haben eine Sicht von Gott her, auch zu Jesus hin und von Jesus her, wie das Ganze einzuordnen ist. Das ist gemeint. Und dann komme ich mit diesem Ganzen, was da so abgeht, anders zurecht, weil ich in diesem Wort der Bibel und auch im Geist Gottes verankert bin. Das sind alles so Dinge. Gottes ewiges Wort. Nochmal, passen wir die Worte der Bibel unserer Zeit an. Ich halte davon nichts. Ich muss ja auf dem Hintergrund der damaligen Zeit lesen und ich muss ein bisschen gucken, wie die Umwelt da war und was das damals bedeutete, das Jahr. Ne? Also ich muss schon historisch gucken, aber nicht dann, um das zu kritisieren, sondern um zu schauen, was heißt es heute. Und das Wort bleibt, das gilt in Ewigkeit. Also passen wir die Worte der Bibel unserer Zeit an oder passen wir unser Denken den Aussagen der Bibel an? Ich bin fürs Zweite. Und wenn ich die vergängliche Wirklichkeit dieser Welt vergänglich sein lasse, also ich weiß, die ist vergänglich, dann kann ich mich daran freuen, an allem, was schön ist, ohne mich daran zu binden. Ich kann es genießen, ich kann es nehmen, ich kann dafür danken, ich kann eine ganz positive Haltung haben, aber ich überschätze es nicht, ich halte es nicht für ewig. Und wir halten manchmal unsere Schönheit, unsere Gesundheit, unser, was wir haben, unser Wohlstand für ewig. Nee, ist nicht. Das ist alles vergänglich. Und wenn es schwer ist, werde ich zwar leiden, ja. Aber ich muss nicht verzweifeln, wenn ich die ewige Wirklichkeit als bleibend ansehe und mich dran halte, dann habe ich Halt. Dann habe ich Orientierung, dann habe ich Hoffnung. Und das trägt mich dann auch durch die schwierigen Zeiten. Wie gesagt, die Stürme bleiben ja nicht aus, bloß weil ich einen Anker habe, sondern den habe ich, weil es Stürme gibt. Trägt mich auch durch die letzte Zeit, die Endzeit mit ihren Nöten. Bis ich dorthin komme, wo ich bleiben kann und wo alles bleibt, weil Gott alles in allem ist und alles bestimmt. Darauf gehen wir ja zu. Und Jesus sagt diesen Satz, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, im Zusammenhang mit der Endzeit. Ja? Und wer in Jesus verankert ist, kann in dieser schweren Zeit eine Haltung einnehmen, die sich radikal von der Haltung der anderen unterscheidet. Und dann sollten Christen so etwas wie Inseln der Hoffnung sein in dem Meer, wo alles tobt und die Leute stranden. Das wäre eigentlich dann unser Auftrag. Das ist jetzt ein anderes Bild mit den Inseln, aber meint genau das in Jesus verankert sein, dass wir diese Festigkeit haben, dass andere dann auch bei uns etwas merken, auf welche Wirklichkeit wir gegründet sind und vielleicht auch noch dann zu Gott finden. Ich habe dann noch einen Punkt, weil das auch in dem Lied vorkam, Gottes ewige Liebe. Das Lied Ankern der Zeit beginnt ja mit dem Statement, es gibt bedingungslose Liebe. Das ist ein sehr starker Satz, über den man auch wieder lange nachdenken kann. Paulus schreibt in Römer 8, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Nichts Geschaffenes kann uns trennen oder scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also in dieser Liebe Gottes können wir uns tatsächlich festmachen, weil uns nichts und niemand davon trennen kann und darf, sagt die Bibel. Gottes bedingungslose Liebe heißt, wir können Gottes Liebe nicht hervorbringen, wissen es auch nicht. Kinder haben manchmal ihre Methoden, um die Liebe oder Aufmerksamkeit von Erwachsenen zu erreichen, was daran fehlt, und dann lassen sie sich was einfallen, meistens nichts Schönes, aber sie haben wenigstens die Aufmerksamkeit. Brauchen wir nicht. Wir können Gottes Liebe nicht hervorbringen, müssen es nicht. Wir können sie durch nichts steigern, auch nicht durch am Sonntag 10-mal in die Kirche gehen, hat Gott uns nicht lieber, als wenn wir mal gar nicht gehen. Wir können Gottes Liebe nicht verringern. Er ist übrigens nie von uns enttäuscht, weil er sich nie getäuscht hat in uns. Er wusste auch, wenn er sich einlässt. Ja, schon, das kann trösten. Ja, er wusste, Jesus kannte seine Pappenheimer und hat auch unter ihnen gelitten, aber er hat sie ja gehalten bei sich. Ja? Das ist bedingungslose Liebe. Weil diese Liebe Gottes ihren Grund in Gott hat und nicht in uns. Und dass diese Liebe ihren Grund, ihre Begründung in Gott hat und nicht in uns, das umschreibt Albert Frey, so verstehe ich das, mit bedingungslose Liebe. Wir müssen keine Bedingungen erfüllen. Und wie diese Liebe aussieht und sich zeigt, das beschreibt Paulus wunderschön in 1. Korinther 13. Und viele lesen dieses Kapitel erstmal so, wer andere liebt, der muss das und das und das und das alles so machen. Das ist ein ganz schöner Katalog. Und wenn man den ernst nimmt, versagt man da an allen Punkten, mehr oder weniger. Aber Paulus schreibt dort nicht Liebe, indem du dich so und so verhältst. Das steht dort gar nicht. Sondern er sagt, die Liebe ist so. Er beschreibt erstmal, die Liebe ist. Und dann kommt das. Und er schreibt dort von der Liebe Gottes. Griechischen Agape. Es gibt andere Worte für Liebe, Freundesliebe und so weiter, Philia. Das ist dort nicht gemeint, die auf Sympathie und sowas beruht oder gemeinsamen Interessen. Agape ist die Liebe, die sich entschieden hat zu lieben, die bedingungslose Liebe eben. Die ist so und so. Und wenn wir das Kapitel mal so lesen und verinnerlichen, so wie es da steht, liebt mich Gott. Wenn wir diese Liebe in uns hineinlassen, aufnehmen, hineinfließen lassen, dann fließt auch etwas von ihr wieder aus uns heraus. Also wir dürfen uns selber erstmal in dieser Liebe Gottes verankern und festmachen. Gott liebt dich genauso, wie es in 1. Korinther 13, 4 bis 7 beschrieben wird. Und da ich mit Liebe und Lieben immer so meine Defizite habe, hat mir mal jemand, ein Seelsorger, empfohlen, diese Verse sehr ausführlich für mich zu übersetzen, um zu gucken, was das alles heißt, um das konkret werden zu lassen. Das habe ich gemacht in verschiedenen Varianten. Und ich lese jetzt mal ganz langsam in einer ausführlicheren Übersetzung, was dort steht, wie die Liebe ist. Und zwar habe ich so formuliert, dass jetzt die Liebe Gottes damit gemeint ist. Gott liebt dich so, wie es da steht. Und ich ermutige euch, das mal bewusst jetzt zu hören für euch. Wer will, kann gern die Augen schließen, um einfach mal zuzuhören, das auf sich wirken zu lassen, so dass nichts ablenkt. Okay? Das ist also jetzt die Beschreibung ab Vers 4. Gottes Liebe zu dir ist langmütig. Sie hat lange Zeit Mut, ein Herz für dich, Lebenskraft, dir zugewandte Gefühle. Sie kann geduldig warten, bis du etwas kapierst und endlich tust. Sie hat Nachsicht und Geduld mit deinen Fehlern. Gott ist nicht zu Zorn und Strafe geneigt. Er wartet nicht, wann er endlich einen Grund findet, dir eins reinzutreten oder dir einen Knüppel zwischen die Beine zu hauen oder dir einen Bußgeldbescheid auszustellen. Gott hat einen langen Atem. Er lässt dir Zeit und gibt nicht auf. Gottes Liebe zu dir ist freundlich. Sie ist brauchbar, praktisch, gut. Sie begegnet deinen Bedürfnissen in praktischer Weise. Sie ist tüchtig, mild, sanft, bequem, angenehm, gut, gütig, hilfreich. Gott ist einfühlsam, taktvoll und ermutigend, auch zu dir. Gottes Liebe eifert nicht. Eigentlich, sie ist nicht in leidenschaftlicher Erregung, sie ist nicht fanatisch. Sie lässt dir Freiheit. Gottes Liebe treibt nicht Mutwillen. Gott treibt mit dir keine Spiele und spielt sich auch nicht auf. Er prahlt nicht mit seiner Überlegenheit. Er macht nicht große und schöne Worte, wo nichts dahinter steht. Er belügt dich nicht und er übertreibt nicht. Er macht keine falschen Versprechungen. Gott ist auch nicht aufdringlich zu dir. Und er schmeichelt auch nicht. Gottes Liebe bläht sich nicht auf. Sie ist nicht aufgeblasen oder hochmütig. Sie überhebt sich nicht über dich oder andere. Gottes Liebe verhält sich nicht ungehörig. Sie verletzt nicht den Anstand, ist nicht rücksichtslos und taktlos. Sie verletzt die Ehre nicht, benimmt sich nicht rüde, grob oder plump. Wenn Gottes Geist dir begegnet, verhält er sich eher wie ein Gentleman. Gottes Liebe zu dir sucht nicht das Ihre. Sie sucht und strebt nicht nach ihrem Vorteil, ist nicht selbstsüchtig. Sie fragt nicht, was habe ich davon? Gott braucht dich nicht unbedingt, er ist nicht auf dich angewiesen, aber er möchte, dass du heil bist. Und er möchte dich gebrauchen und das bedeutet die höchste Erfüllung für dich. Das ist dein größtes Vorrecht. Gottes Liebe zu dir lässt sich nicht erbittern. Er reagiert auf deine Macken, Fehler und Fehltritte nicht scharf und gereizt. Du kannst ihn damit nicht auf die Palme bringen. Gott wird wegen dir nicht bitter und auch nicht zynisch. Er ist zur Vergebung bereit. Und wenn du dich selbst als schwierig empfindest, Gott hält das nicht ab, dich zu lieben. Er lässt die Gemeinschaft mit dir nicht abreißen. Er ist übrigens auch nicht überempfindlich. Er hält vieles aus. Gottes Liebe rechnet das Böse nicht zu. Er möchte das Böse, Schlechte, all deine Schuld und Schulden nicht in Rechnung stellen. Er möchte diese Schuldenliste ganz schnell wieder löschen. Er möchte den ganzen Schrott im Meer versenken, wo es am tiefsten ist, und er angelt ihn nicht wieder hervor, sondern stellt ein Schild, eine Boje hin mit der Aufschrift Angeln verboten. Was vergeben ist, ist bei Gott tatsächlich vergessen. Du kannst es auch wieder vergessen. Gottes Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Gott hat keine Freude an Unrecht, an Verbrechen, Kränkungen, Beleidigungen oder Verletzungen, die dir widerfahren. Er ist nie schadenfroh. Er freut sich nicht, wenn du übers Ohr gehauen wirst und auch nicht, wenn du andere übers Ohr haust. Gott freut sich an Echtheit. Er freut sich, wenn das Recht und die Wahrheit den Sieg davontragen. Gottes Liebe erträgt alles. Sie ist wie ein Dach, das ist eigentlich ein Wort für Dachdecker vom Griechischen her. Wie ein Dach gibt sie dir Geborgenheit, sie schützt das Schwache in dir. Sie trägt es nicht nach außen. Sie hält deinen Macken und Fehlern stand. Sie will dich vor Bösem schützen. Sie gibt dich nicht auf. Erträgt alles, war das. Gottes Liebe vertraut immer oder glaubt alles, so kennen wir es bei Luther. Wenn du in seine Verborgenheit kommst, vertraut er dir seine Geheimnisse an. Er traut dir auch etwas zu. Wenn er dir sagt, dass du etwas tun sollst, dann traut er dir zu, dass du das kannst und auch tust. Und wenn er dir etwas zumutet, dann geht er davon aus, dass du den Mut hast oder gewinnst, damit umzugehen und das zu bewältigen. Gottes Liebe erkennt dich an und ist von dir überzeugt. Schließlich hat er dich wunderbar geschaffen und perfekt erlöst. Seine Liebe sieht dich in den besten Farben. Gottes Liebe hofft alles. Gott gibt dich nie als hoffnungslosen Fall auf. Selbst wenn du dich aufgibst oder andere dich aufgegeben haben, Gott nicht. Seine Hoffnung lässt unter keinen Umständen nach, weil er gut ist und Spezialist darin, alles gut zu machen. Gottes Liebe duldet alles. Sie bleibt darunter, hält aus und hält stand. Sie flieht nicht vor schlimmen Verhältnissen und haut nicht ab. Gott hat immer noch Geduld mit dir, sie geht ihm nicht aus. Und schließlich, Gottes Liebe hört niemals auf. Sie fällt niemals, sie wird nicht hinfällig, verfällt nicht. Sie fällt nicht um, lässt nicht nach, veraltet, versagt, unterliegt nicht. Sie kommt nicht ans Ende. Am besten können es die Engländer oder Amerikaner übersetzen: Love never fails. In dem Fail ist das Vergehen und auch das Versagen, beides mit drin. Also sie kommt nicht ans Ende. In der Ewigkeit sollst du das einmal sehen, erleben und verstehen. Verstehen und erleben, aber am besten jetzt schon. Ich gebe euch das nochmal schriftlich mit. Und lade euch ein, dass ihr das in der Gruppe oder auch allein einfach mal auf euch wirken lasst. Euch vielleicht mal auf eine oder bis zwei, drei Aussagen da drin konzentriert, mehr braucht es jetzt gar nicht. Und dann mal zu verinnerlichen, zu überlegen, was bedeutet denn das, dass Gott mich so liebt? Und dann, Was kann oder sollte das für mein Verhalten anderen gegenüber bedeuten? Natürlich fließt dann etwas von dieser Liebe auch wieder aus mir heraus, wenn ich mich in dieser Liebe verankert habe. Ja, dann fange ich auch an, ein Stück so zu lieben. Aber es ist zunächst mal Gottes Liebe, die so ist. Und ich kann nur weitergeben, was ich selber empfangen habe. Also wir dürfen lernen, uns in dieser Liebe zu verankern. Und wie mache ich das? Ich denke, das gilt jetzt für alles, auch die anderen Punkte, die in Gottes Wort stehen. Es könnte damit beginnen, indem ich diese Worte oder die ausführliche Übersetzung lese immer wieder, sodass ich es verinnerliche und indem du Gott dafür dankst. Das Geheimnis ist eigentlich, gerade wenn mir oder euch dreckig geht und alles dagegen spricht und man ins Schwimmen kommt oder gar nicht mehr mit sich in der Welt zurechtkommt, dass ich dann tatsächlich dieses Wort, dieses feste Wort, diesen festen Meeresboden entgegensetze, proklamiere, meditiere und dann dafür danke, gegen den Augenschein danke, dass es so ist. Und meiner Erfahrung nach ist das so das Stärkste, was ich machen kann, wenn ich mich in Gott verankern will, dass ich anfange für das, was von der Bibel her feststeht, auch wenn ich es nicht sehe, so wie ich den Meeresgrund eben nicht sehe, wo der Anker ist. Er ist da und ich sage mir das, ich meditiere das durch und ich fange an, Gott dafür zu danken, gegen allen Augenschein, gegen die Wellen, gegen das schäumende Gischt und was alles ins Boot schwappt, danke ich Gott für diese Festigkeit, für diesen festen Boden, den ich in ihn habe. Und wenn ich das mache, dann eigne ich mir das sozusagen an und dann kommt das auch in mich hinein. Und so kann ich mich immer wieder in Gott verankern. Ich kann das mit der Hoffnung machen, die jetzt unser ausführliches Thema war, aber ich kann das auch mit allen anderen Schriftstellen so machen, mit dem, was bei Gott Realität ist, dass ich mich in dieser Realität Gottes festmache. In dem, was ewig gilt, festmache, auch wenn die Zeiten verrückt sind und über und drunter gehen und sonst was alles. Und dazu würde ich euch gerne Mut machen. Die Dinge Gottes stehen fest, die sind noch fester als der Meeresboden, der auch mal vergehen wird. Es sehen, es anerkennen, es meditieren, immer wieder lesen, vielleicht sich laut lesen, laut proklamieren, an verschiedenen Übersetzungen lesen, danken. Und dann merkt ihr, dass da eine Festigkeit reinkommt und dass ihr wieder in die Balance kommt und wieder stehen könnt. Und das wünsche ich euch. Wir können darüber noch reden oder wir können Fragen mitnehmen. Ich lege dann aus, hat die Ewigkeit für euch schon eine Bedeutung? Wenn ja, welche? Dann wir brauchen Menschen, auf die wir uns verlassen können, aber sie können auch sehr enttäuschen. Manche sagen, Gott enttäuscht nie, aber so billig ist es wohl nicht, sage ich jetzt mal. Also Gott kann schon, also man kann manchmal auch sagen, Gott, wie kannst du jetzt? Also ich würde diesen Satz nicht so platt sagen. Auf Menschen verlassen, auf Gott verlassen, wie sind eure Erfahrungen so? Also das mal durchbuchstabieren, kann man drüber nachdenken. Sich im Wort Gottes verankern, wie geht das, habe ich eben schon versucht zu sagen, aber auch habt ihr Erfahrung damit schon gemacht. Vielleicht kann mancher was auch mal sagen, so ist es bei mir gewesen. Und sich in Liebe Gottes, unter Liebe Gottes verankern, wie geht das, was bewirkt das? 1. Korinther 13. Das sind so Anregungen, wo ich denke, dann kann man es nochmal vertiefen.